Dieses Lied habe ich das erste Mal vor 50 Jahren gehört, bei einer Bibelrüstzeit in Velten. Und wir haben dieses Lied immer wieder gesungen. Warst du da, als sie kreuzigten den Herrn? Und dann habe ich mir immer gesagt, ich konnte doch gar nicht dabei sein. Ich bin doch erst 2000 Jahre später geboren. Wie sollte ich damals dabei gewesen sein? Und diese Frage hat mich eigentlich das ganze Leben beschäftigt. Und ich meine, eine Antwort gefunden zu haben in dem Bibelabschnitt, den du vorhin vorgelesen hast. Unter dem Kreuz auf Golgatha sind Menschen aus unterschiedlichen Gründen mit verschiedenen Motiven versammelt. Da gibt es Menschen, die hassen den Herrn Jesus aus tiefstem Herzen. Sie können es nicht erwarten, dass er verschwindet. Es gibt Menschen, denen ist Jesus egal. Aha, einer von den Spinnern. Und es gibt auch Menschen, die ihn in brennender Liebe verehren. Und einige von ihnen wollen wir uns heute anschauen. Und vielleicht geschieht es, dass wir uns in dieser oder jener Person sogar wiedererkennen. Und dass wir dann am Ende sagen können, ja, ich war auch da, als sie Jesus ans Kreuz schlugen. Die ersten werden nur indirekt erwähnt. Sie redeten nicht viel. Das waren Menschen, die handelten. Das waren die Soldaten, welche die römische Besatzungsmacht brauchte, um ihre Todesurteile vollstrecken zu können. Ich habe mich gefragt, ob die für ihre schmutzige, grausame Arbeit vielleicht eine Extraprämie bekamen oder vielleicht einige Tage Sonderurlaub. Die Soldaten gehören zu denen, die nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe darstellen. Und die Soldaten haben kaum eine andere Chance, als das zu tun, was der ihnen vorgibt, der das Getriebe steuert. Der Kaiser in Rom, Pilatus, der Statthalter. Sie erteilen die Befehle und sie müssen gehorchen. Wenn man diese Befehle nicht befolgt, dann ist man weg vom Fenster. Wir tun doch nur unsere Pflicht. Wir haben keine andere Wahl. Wir wollen auch gar nicht über das nachdenken, was wir da tun, würden sie uns vielleicht auf unsere Fragen antworten. Es gibt auch heute Menschen, die sind durch ihren Beruf oder durch ihre jeweilige Lebenssituation gezwungen, Unrecht zu tun oder Gewalt anzuwenden. Ich muss manchmal an die Bundeswehrsoldaten denken, die da in Afghanistan noch sind oder in der Türkei, im Mittelmeer oder anderswo. Wie schnell können sie in die Lage kommen, schießen zu müssen? Als vor 30 Jahren junge Männer in die NVA berufen wurden, da hatten sie alle so innerlich Ängste, hoffentlich nicht an die Grenze. Denn dann könnte es passieren, dass ich schießen muss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Soldaten im Ernstfall nicht nur Angreifer, sondern auch Unschuldige töten. Und so war es auch bei Jesus. Zwei Verbrecher, ein Unschuldiger. Beeindruckend ist, dass Jesus das Böse nicht gut nennt, dass er aber Verständnis hat für die Soldaten, die ihn kreuzigen. Er weiß, dass sie diese Schuld auf sich laden, ohne den gesamten Umfang ihres Handelns zu kennen. Sie wussten nicht, dass es tatsächlich der Sohn des lebendigen Gottes war, der Erlöser der Menschheit, den sie da ans Kreuz schlugen. Darum betet Jesus für sie: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch wir können im Alltag in Situationen hineingeraten, die wir vorher nicht durchschauen. Dass wir plötzlich vor einer Entscheidung stehen, wo wir zwischen dem einen Bösen und dem anderen entscheiden müssen. Und dann kann es dazu kommen, dass wir das Nachdenken abschalten. Nur nicht darüber nachdenken. Dann komme ich in solche Tiefen, die ich nicht mehr begreifen kann. Einfach weitermachen und nicht mehr wissen, was wir tatsächlich im Alltag anrichten. Und da betet der Herr Jesus: Vater, vergib. Nach den Soldaten, den Henkern, begegnen wir den Spöttern. Das sind Menschen, die das, was sie tun, vorsätzlich tun. Sie tun es in einer Unbarmherzigkeit und Hartherzigkeit, die das totale Gegenstück zur Barmherzigkeit der Liebe Gottes darstellt. Bei den Spöttern, da tritt ein zutiefst unmenschlicher Instinkt zutage. Nämlich der, über die herzuziehen, die sich nicht wehren können. Es scheint ihnen Spaß zu machen, gemeinsam auf den einen mit Worten einzudreschen. Einen Menschen mit Worten lächerlich zu machen und zu demütigen. In Wahrheit lenkt das von ihrer eigenen tief sitzenden Unsicherheit ab und verleiht nach außen hin den Anschein von Stärke und Größe. Wenn du merken solltest, dass du dich plötzlich in einer Gemeinschaft befindest, deren Ziel es ist, andere fertig zu machen, dann denke immer daran, Jesus, mein Herr, steht auf der anderen Seite. Jesus hat sich nicht zu den Spöttern gestellt, sondern er war selbst der Verspottete. Die Obersten, damit sind die Priester und die Schriftgelehrten gemeint, sie spotteten und sprachen, er war so hilfsbereit gegenüber allen Menschen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, er ist doch Christus, Gottes Sohn. Und die Kriegsknechte, sie stimmten mit ein, bist du der Judenkönig, dann hilf dir selber. Es ist beschämend, wie die Obersten des Tempels ihren Hirtendienst missbrauchen. Getrieben von Machtgier und Egoismus, von Neid und abgrundtiefer Bosheit. Dabei hätten sie doch das Volk in der Furcht Gottes unterweisen sollen. Sie hätten dem Volk den Weg zur Rettung zeigen sollen. Nein, stattdessen stacheln sie das Volk an, dass das Volk um den Mörder, um einen Kriminellen bittet. Barabbas, der wurde aufgrund ihres Einflusses freigelassen. Anders als bei den unwissenden Henkern, Soldaten, betet Jesus nicht für die Spötter, zumindest nicht laut, denn sie wissen genau, was sie tun. Solltest du dich auf der Seite der Spötter entdecken, dann kann ich dir nur raten, steig aus. Wir haben in unserem Liederbuch Feiern und Loben einen Liederdichter, Philipp Spitta, der hat mehrere Lieder geschrieben, zum Beispiel auch O komm, du Geist der Wahrheit. Ach, das andere fällt mir jetzt nicht ein. Und noch etliche mehr. Dieser Philipp Spitta, der war befreundet mit Heinrich Heine. Während ihrer Studienzeit trafen sie sich immer wieder und sie tauschten sich aus über das Dichten und alles Mögliche. Aber Heinrich Heine war ein Spötter. Und als Heinrich Heine wieder mal so ganz in Fahrt war, über bestimmte Dinge in obszöner Weise zu spotten, da sagt der Philipp Spitta zu ihm, Heinrich, tust du mir einen Gefallen?
Ja.
Bitte geh sofort und komm nie wieder. Sich trennen von den Spöttern. Schauen wir auf die anderen beiden gekreuzigten Männer neben Jesus. Über den einen müssen wir gar nicht weiter nachdenken, denn der gehört zu den Spöttern. Fast wörtlich stimmt er in den Spott der anderen mit ein. Aber der andere Gekreuzigte denkt nach. Er war noch in einer körperlichen Verfassung, dass das Denken noch nicht verschwunden war, entwichen war. Und er stellt fest, jetzt hier am Kreuz ist alles zu spät. Jetzt ist alles aus. Nicht eine einzige böse Tat in meinem Leben kann ich jetzt wieder gut machen. Und dann sieht er sein ganzes Leben Revue passieren. Der Film seines Lebens läuft ihm vor seiner Seele ab. Und dann erkennt er in tiefem Schmerz, was er alles versäumt hat, was er hätte anders machen müssen, wo er handgreiflich Unrecht getan hat, wo er Gottes Gebote wissentlich übertreten hat und genau das Gegenteil getan von dem, was Gott gefiel. Und dann sagt er, dass er mit Recht sein Todesurteil empfangen hat. Lieber Freund, wir empfangen nur das, was unsere Taten wert sind, sagt er zu dem anderen. Vielleicht geht es auch manchem unter uns so, wenn er auf sein Leben zurückblickt. Angesichts der vielen Versäumnisse, der eigenen Hartherzigkeit und der Tatsache, dass man nichts, aber auch gar nichts wieder gut machen kann, da können einem schon Trauer und tiefer Schmerz überkommen. Und dann sieht dieser Mann auf Jesus, den Gerechten, der neben ihm am Kreuz hängt. Und er fleht ihn an, indem er nur diesen einen Satz zu ihm sagt. Ein Satz genügt. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Vergiss mich nicht. Ich finde, das war wie eine Beichte. Der Verbrecher legte sein ganzes böses Leben in die Hände Jesu, des Gerechten. Und er hoffte darauf, dass Jesus ihm diese Schuld auf irgendeine Art und Weise wegnehmen könnte. Jesus, wenn es für mich noch eine Hoffnung gibt, dann bist du es, der du da am Kreuz hängst. Was Jesus antwortete, war wie Absolution. Ja, es war die Absolution, die Vergebung der Sünden. Es waren ungewöhnliche Worte, mit denen Jesus diesem Sünder die Vergebung zusprach. Aber sie waren eindeutig. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt Leute, die sagen, ich komme mit meinem Leben zurecht. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Das, was ich ausgefressen habe, das muss ich auch selber wieder ausbaden. Eine Beichte? Nö, geht auch ohne. So schlimm wie die anderen, wie die Kriminellen, bin ich ja nicht. Naja, es mag gehen, dass man sein Leben noch irgendwie halbwegs ehrenhaft zu Ende bringt. Ohne Beichte. Es mag gelingen, vor den Mitmenschen als ein guter Mensch zu erscheinen. Aber das, was der Verbrecher am Kreuz empfing, das wird niemand ohne Jesu Hilfe empfangen können. Nämlich die Gemeinschaft mit Gott und mit ihm in seinem Reich. Wenn du denkst, ich habe mein Leben gelebt, es ist sowieso alles zu spät, ich kann nichts mehr ändern, jetzt bin ich zu alt, dann könnte der Standpunkt des Verbrechers am Kreuz auch zu deinem Standpunkt werden. Beichten vor Jesus, das ist die Chance.